Josef Lade wird ebenfalls Hürtel ins Zentrum stellen. Ich stelle Josef Lade noch kurz vor. Er hat Geschichte und Philosophie in Graz studiert und dann in Geschichte dissertiert über Theodor Meinhard und die Physikalisierung des Ich. Also durchaus zu einem relativ nahen Thema des heutigen Abends. Und Josef Lade hat vor allem auch in den letzten Jahren, ich denke seit Ende 2022 bis September 2024, das Forschungsprojekt, das drittmittelfinanzierte Forschungsprojekt zur Geschichte der Gesellschaft der Ärzte in den kritischen Jahren vor und während und nach dem Nationalsozialismus durchgeführt. Hier werden also gerade eben erst abgeschlossen, kann man sagen, und hier werden auch noch zu diesem Thema einige Publikationen erscheinen. Also er ist bestens vertraut mit der Geschichte der Gesellschaft der Ärzte in Wien und er ist derzeit Assistent beim Lehrstuhl Medizingeschichte bei Professor Cech an der Medizinischen Universität Wien. Und ich möchte ihn jetzt aber um seinen Vortrag zum Thema Josef Hürtels Rektoratsrede bitten, wenn ich es kurz fassen darf.
Herr Herrmann, herzlichen Dank für die nette Vorstellung. Also wir kennen uns ja auch ganz gut aus dem Haus hier. Also der Titel meines Vortrages ist aus der Rektoratsrede von Josef Hürtel entnommen und lautet: Man hat unterlassen, meine Argumentation anzugreifen und sich nur über den Schluss, die Folgen des Materialismus, in Aufregung versetzt. Die Rektoratsrede Hürtel fand am 1. Oktober 1864 statt. Das war also fast genau vor 160 Jahren. Sie bekam damals einen besonderen Stellenwert, weil man das 500-jährige Bestehen der Universität Wien feierte. Am Hürtel hatte das Leib-Seele-Problem in den Mittelpunkt gerückt. Wie die Debatte um die KI zeigt, ein bis heute sehr relevantes Thema. Der Psychologe Karl Stumpf meinte in einer anderen sehr berühmten Rede der damaligen Zeit, dass das Bestreben jeder Epoche darin gipfle, zu diesem, wie er sagt, für die ganze Weltanschauung maßgebenden Frage eine befriedigendere Stellung zu gewinnen. Damals gab es eine Vielzahl an Reden, die sich dem Leib-Seele-Problem und auch dem Thema des Materialismus und der Frage, ob der Materialismus als ergebnistheoretische Position zutreffen kann, widmeten. Und ich habe Ihnen hier einige dieser Reden auf die Folie raufgetan. Also es beginnt etwa 1855 bei Hermann von Helmholtz, dem berühmten Physiker und Philosophen, der in seiner Rede sich sozusagen erstmalig wieder auf Kant zurückbesinnt und damit, das gilt als erstes Datum des Neukantianismus, der dann auch später für die weitere Debatte sehr bedeutend wird. Weitere Reden sind zum Beispiel von Julius Frauenstädt, einem Schüler Schopenhauers, und sehr bekannt und sehr wichtig für Wien ist eben auch von Karl von Rokitansky, Freiheit der Naturforschung, in der er sich auch auf Kant sozusagen beruft. Eine ganz sehr wichtige Rede ist dann von Émile Dubois-Raymond über die Grenzen des Naturerkennens von 1872 und schließlich von Friedrich Albert Lange, die Geschichte des Materialismus und die Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart. Ein Werk, das auch sehr stark auf Theodor Meinhard Bezug nimmt und eigentlich Theodor Meinhard als die wichtigste Inspirationsquelle für die Ansicht, die ich dann später noch bringen werde, heranzieht. Jetzt möchte ich kurz die Gliederung des Referates vorstellen. Also zunächst möchte ich die Kontexte der Rede von Josef Hürtel ausleuchten und die Debatte spielt sich sozusagen vor dem Hintergrund des damals vorherrschenden Kulturkampfes zwischen Liberalismus und Konservatismus aus, könnte man sagen. Und ich möchte auf die ablehnende Debatte in der zeitgenössischen Presse eingehen. Als nächsten Punkt möchte ich auf die Intention und Argumente von Hürtels Rede als solcher eingehen. Als drittes dann das Programm einer Psychologie ohne Seele, das von Friedrich Albert Lange geprägt wurde, dieser Begriff, aber auch von Theodor Meinhard vertreten wurde, als Gegenentwurf vorstellen. Und schließlich möchte ich einen kurzen Ausblick geben, der sozusagen lautet, was wir von Hürtels Standpunkt für die heutige Debatte lernen können. Also zunächst zum Medienecho, das die Rede damals auslöste. Also Hirtl selbst bedauerte, nachdem der größte Schwall sozusagen vorbei war, dass man sozusagen auf seine Argumente kaum eingegangen ist. Das ist auch in der Überschrift, in dem Thema des Referats vorgekommen. Und in der Presse wurden eben folgende Vorwürfe an Hirtl, die ich jetzt auch teilweise noch vorlesen möchte, gerichtet. Also so schrieb zum Beispiel die Tagespost: Herr Hirtl hat nichts Neues und Stichhaltiges gesagt, sondern nur die alten Vorwürfe, Verleumdungen und Anklagen ausgekramt, die wir zum Überdruss und Ekel in allen Büchern, Reden und Organen der reaktionären und ultramontanen Partei gefunden und immer noch finden. Die Allgemeine Wiener Medizinische Zeitung schrieb in einem ähnlichen Sinne: Wenn wir die Rede ihres dialektischen Schmuckes entkleiden, was bleibt zurück? Nichts als schale, abgedroschene Scheingründe, wie wir sie länger als einem Dezennium zu lesen bekamen. Als Vater Kempen, das war damals der Polizeiminister in den 1850er Jahren, als Vater Kempen die Bücher Vogt und Büchner als staatsgefährlich und mit dem Interdikt belegte. Hirtls Reaktion auf diese Mediendebatte war die folgende. Man hat zwar unterlassen, bei der Argumentation anzugreifen und sich nur über den Schluss, die Folgen des Materialismus, in Aufregung versetzt. Unter diesem Einfluss verlauteten sie Äußerungen über mich, von welchen ich muss es leider sagen, zu Ehren unserer Universität gewünscht, dass sie die Worte Mirabeaus, Pressefreiheit ist die Garantie für die Menschenwürde, weniger entweiht hätten. Hirtl scheute aufgrund dieser heftigen Reaktion der Presse sogar davor zurück, weitere Festreden zu halten. Des Weiteren stoppte er die Druckerlegung der Rektoratsrede, sodass sie jahrelang kaum verbreitet war. Also es gab sehr wenige Exemplare. Und erst 1897 hat seine Witwe dann sozusagen zugestimmt, dass man die Rektoratsrede neu auflegt, und so kam sie erst in den Umlauf. Also Hirtls zentrale Intention, einer materialistischen Weltsicht Grenzen aufzuzeigen, wurde in der Debatte damals kaum berücksichtigt. Seine Rede wurde vornehmlich als Beitrag zum Kulturkampf gedeutet. Damit meint man den Konflikt zwischen liberalen und antiklerikalen Kräften und der katholischen Kirche über die zukünftige Rolle der Religionen im Staat. Ein zentraler Vorwurf war, dass Hirtl sich darin gegen den Liberalismus gestellt habe. Ein anderer, dass er seinem religiösen Weltbild Ausdruck verleihen hätte wollen. Die Zeit des Kulturkampfes war wesentlich mit dem Pontifikat Pius IX. Verbunden. Dieser hatte 1864 in einer Enzyklika die Religionsfreiheit stark kritisiert, sich gegen die Trennung von Kirche und Staat gewandt und die Redefreiheit, den Liberalismus und den Sozialismus als zu bekämpfende Zeitirrtümer gebrandmarkt. In Österreich existierte ab 1855 ein Konkordat. Die katholische Kirche bekam die Bereiche Eherecht und Schulwesen zugesprochen. Der Unterricht öffentlicher und privater Schulen wurde der Aufsicht des Bischofs unterstellt. So kamen damals ausschließlich Katholiken für eine Stellung als Lehrer in Frage. Naturwissen standen in den 1850er Jahren grundsätzlich im Verdacht, in den Materialismus zu führen. Als Hirtl 1856 dem Kaiser über die Übernahme eines Patronats für die 32. Naturforscherversammlung in Wien bat, notierte der Polizeiminister Johann Kempen, auf den wir schon zu sprechen gekommen sind: Sie kehren die loyale Seite heraus, die bei Ihnen ärmlich aussieht. Ab der Mitte der 1860er Jahre, dem Zeitpunkt der Rede Hirtls, änderte sich diese Situation allmählich. Durch den wachsenden Einfluss des Liberalismus kam 1867 die Dezember-Verfassung zustande. Darin heißt es: Jeder Mann bekam die volle Glaubens- und Gewissensfreiheit zugesprochen und das Recht, durch Wort, Schrift und Druck oder durch bildliche Darstellung seiner Meinung innerhalb der gesetzlichen Schranken frei zu äußern, zugesichert. Aufgrund des von Pius IX. Verlautbarten Unfehlbarkeitsdogmas wurde das Konkordat schließlich 1870 für unwirksam erklärt und 1874 dann auch abgeschafft. Gerade diese Stimmung, die von der liberalen Presse mitgetragen wurde, scheint Hirtl zum Verhängnis geworden zu sein und sorgte dafür, dass seine gegen den Materialismus gerichtete Rede, im Gegensatz zu anderen demselben Thema gewidmeten Reden, die ich hier teilweise auch vorher aufgezählt habe, keine gute Resonanz erfuhr. Ich möchte jetzt sozusagen auf den Inhalt und die Intention der Rektoratsrede zu sprechen kommen. Also Hirtl meint, dass die Wissenschaft selbst Argumente liefern müsse, um den Materialismus zu entkräften. Sonst würde man den Eindruck erwecken, der Materialismus sei der eigentliche Standpunkt oder das Resultat der Naturwissenschaften. Hier genügt es nicht mehr, sich seine Tugend zu hüllen und im heiligen Eifer des Unwillens eine vermeintliche Verirrung des Menschengeistes zu beklagen. Was die Wissenschaft geschaffen, kann auch durch die Wissenschaft gerichtet werden, sagt Hirtl dazu. Ist die materialistische Lehre falsch, kann nur die Wissenschaft sie des Irrtums zeigen. Ist sie aber wahr, dann kann kein denkender Mensch umhin, sie anzuerkennen, sie in sich aufzunehmen, nach ihrem Gebot zu leben. In das Zentrum des Vortrages rückt Hirtl folgende Frage. Ist die Seele das Produkt des nach unabweichlich organischen Gesetzen arbeitenden Gehirns oder ist dieses Gehirn vielmehr nur einer jener Bedingungen, durch welche der Verkehr eines immateriellen Seelenwesens mit der Welt im Raume vermittelt wird? Hirtl will dazu als Anatom Stellung nehmen. Sein erstes Argument lautet, dass die zeitgenössische Anatomie es bisher nur bis zu einer kümmerlichen Kenntnis des Gehirnbaus gebracht habe. Man sei derzeit weit davon entfernt, vom materiellen Substrat auf seine Verrichtungen zu schließen. Die Anatomie stoße in Bezug auf das Gehirn an eine Grenze, denn wie er sagt, die Technik der Zergliederung, die makroskopische Analyse, sei, wie er sagt, in der Hirnanatomie fast an die Grenze ihrer möglichen Leistung angelangt. Und hier habe ich Ihnen ein sehr berühmtes Zitat an die PowerPoint projiziert, das ich auch noch vorlesen möchte. Wir sind von der Möglichkeit des tieferen Eindringens in das geheimnisvolle Werkzeug der Gedanken ebenso überzeugt wie von der Nichtigkeit der Hoffnung, die Schärfe unserer Instrumente, die Präzision unserer Untersuchungsmittel auf eine dieser Aufgabe entsprechende Höhe zu steigern. Dieses Argument Hirtls übte sich wenige Jahre später der Wiener Hirnanatom Theodor Meinert entkräftet zu haben. Es scheint aus heutiger Sicht auch nicht das stärkste Argument der Rektoratsrede Hirtls zu sein. An der oft zitierten Stelle schrieb Meinert: Hier genügt es nicht mehr, sich in seine Tugend zu hüllen und im heiligen Eifer des Unwillens eine vermeintliche Verirrung des Menschengeistes zu beklagen. Der Wert der Hirnanatomie entstand erst durch meine Arbeiten. Hirtl sah darin eine Narrheit. Zum Bau des Gehirns verhalten sich unsere feinsten Werkzeuge wie eine Zimmermannssäge zu einem Spinnengewebe. Was ein Sprichwort. Aber es hinderte mich niemand und nichts an meinem Wollen missglückte mir. Meinert gilt heute als einer der ersten Hirnforscher, der aufgrund der Analyse der Funktionsmorphologie des Hirngewebes Rückschlüsse auf die Hirnfunktion zugrunde liegenden Mechanismen zog. Aus heutiger Sicht muss er, was diesen Punkt betrifft, wohl eindeutig als Sieger gelten. Doch Hirtl hatte stärkere, über die Anatomie hinausgehende Argumente, die in das Gebiet der philosophischen Diskussion reichen und der Anatomie eine unüberschreitbare Grenze auferlegen sollten. Ich möchte in diesem Zusammenhang insbesondere zwei Stellen als Beispiel bringen. Keiner der Beobachtung zugängliche materielle Tätigkeit aufbringend, übt das Gehirn eine innere Wirksamkeit, die wir mit unseren sinnlichen Anschauungen nicht erreichen. Nur unser Bewusstsein bringt uns Kunde von ihr. Diese Gemeinschaft unseres denkenden Ichs mit dem raumerfüllenden Gehirn erklärt keine physiologische oder praktische Beobachtung. Mit welchen Rechten gebärdet sich also der Materialismus, als habe er diese in ihrem Grunde erfasst? Sollte es wirklich dahin kommen, dass wir die Anatomie jeder einzelnen Gehirnzelle gründlich verstehen, die Beziehungen ihrer verästelten Fortsätze zu den Faserzügen des Gehirns und der Nerven, die chemischen Unterschiede in der Zusammensetzung ihrer Hüllen und Kerne, die Zahl und Natur der Körnchen, ihres granulierten Inhalts genau anzugeben, imstande sein werden, so werden wir mit allen diesen doch nicht erklären können, wie die Gehirnzellen in den materiellen Bedingungen ihrer Existenz auch die erste Anregung, den letzten Grund des Denkens in sich schließen. Diese beiden Stellen scheinen die grundsätzliche Intention des Vortrages zusammenzufassen. Sie verdienen eine genauere Erörterung und eine Einordnung in den historischen Kontext. Es sind Argumente, die bis heute nichts von ihrer Gültigkeit verloren haben. Wir müssen daher weiter ausholen und versuchen, die ganze zeitgenössische Debatte ein Stück weit auszuleuchten. Zur damaligen Zeit gingen viele Wissenschaftler von der vor allem durch Immanuel Kant vertretenen Annahme aus, dass Denken und Wahrnehmen ohne ein einheitsstiftendes Vermögen, Herbert nannte es die Seelenmonade, unmöglich sei. Auch in Hirtels Rektoratsrede wird von der Seelenmonade, aber auch vom denkenden Ich gesprochen. Zentral für diese Idee war Immanuel Kant. Zwei charakteristische Zitate lauten: Nur dadurch, dass ich das Mannigfaltige, das heißt der Vorstellung in einem Bewusstsein begreifen kann, nenne ich dieselben insgesamt meine Vorstellungen. Denn sonst würde ich ein so vielfärbiges, verschiedenes Selbst haben, als ich Vorstellungen habe, deren ich mir bewusst bin. Das Ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können, sonst würde etwas in mir vorgestellt werden, was gar nicht gedacht werden könnte. Weil es ebenso viel heißt, als die Vorstellung würde entweder unmöglich oder wenigstens für mich nicht sein. Kant hatte in der Geschichte der Hirnforschung eine bedeutende Rolle gespielt, da das lange Zeit dominante und auch in Hirtels Rektoratsrede zum Ausdruck kommende Diktum prägte, dass die Hirnforschung aufgrund der bloß virtuellen Gegenwart der Aperzeption, das heißt des Selbst, prinzipiell nicht in der Lage sei, den Sitz der Seele zu bestimmen. Kant geht davon aus, dass die Einheit des Bewusstseins notwendige Bedingung, wie er sagt, jeder Erkenntnis sei. Erst durch die Annahme dieser Einheit könne man erklären, wie Erkennen und Denken möglich sein. Jede Wahrnehmung dürfe einer Verknüpfung durch die Einheit des Bewusstseins. Diese Idee wurde von Johann Friedrich Herbart weiterentwickelt und der Standpunkt Herbarts war im 1900 sehr weit verbreitet. Herbart betrachtete die Seele als eine reale Einheit, welche die Verbindungen unserer Vorstellungen erklären könnte. Laut Herbart kann die Seele nur als einfaches Wesen vorgestellt werden. Zu Unrecht habe die Vermögenspsychologie der Seele mehrere Vermögen zugesprochen und sie damit zu einem undenkbaren Begriff eines Dings mit mehreren Eigenschaften gemacht. Jetzt möchte ich auf Meinerts Antwort sozusagen eingehen. Meinert bringt ähnlich wie Hirtel in seinem ersten Argument, dem er darzulegen versucht, dass die Anatomie aufgrund des aktuellen Forschungsstandes nicht in der Lage sei, die Funktionen des Bewusstseins zu erklären, seine Forschungsergebnisse ins Spiel, um gegen die soeben dargestellte Auffassung zu argumentieren. Er wendet ein, dass der anatomische Bau des Gehirns in keiner Weise auf ein unausgedehntes Wesen, wie es sich die Herbertianer vorstellen, hindeute. Wäre die Seele ein unausgedehntes Wesen, dann müsste im Gehirn die Nervenfasern wie Strahlen gegen einen Brennpunkt nach einem punktförmigen Seelensitze hin konvergieren, der also einfach in der Mittellinie des Gehirns liegen sollte. In der heutigen Debatte hat Daniel Dennett Kritik am kartesischen Theater Bekanntheit erlangt. Seiner Meinung nach ist die aktuelle Forschung nicht mit einer sogenannten Homunculus-Theorie, die von Herbertianern vertretene Theorie sei genau eine solche, vereinbar, die von einem zentralen Beobachter, einem Ich ausgehe, dem Bilder auf einer Art Bühne vorliegen. Dennetts Modell vielfältiger Entwürfe bestreitet das Eintreten eines Vergleichs an einer zentralen Stelle des Gehirns. Die vermeintliche Einheit des Subjekts stellt sich ihm zufolge als ein Strom narrativer Fragmente heraus, der in unterschiedlichen Regionen des Gehirns zur gleichen Zeit stattfindet. Dass Meinert bereits ähnlich argumentierte, als er die Vorstellung eines punktförmigen Seelensitzes zurückwies, liegt auf der Hand. Die Anatomie kenne keine die Bedingungen für eine punktförmiges Zentrum in sich tragenden Stellen im Gehirn. Das steht hier auf der Folie. Und der wesentlich von Meinert beeinflusste Philosoph Friedrich Albert Lange, wie ich vorher erwähnt habe, brachte die Dennett vorwegnehmende Ansicht folgendermaßen auf den Punkt. Ich habe Ihnen das Zitat hier abgebildet. Ist aber die Verbindung überhaupt gegeben, wozu es keines einheitlichen Zentralpunktes, keiner fertigen Bilder im Gehirn bedarf, so bleibt allein das metaphysische Rätsel übrig, wie aus der Vielheit der Atombewegungen die Einheit des psychischen Bildes entsteht. Wir halten dieses Rätsel, wie oft bemerkt, für unlösbar. Allein man kann doch so vielleicht einsehen, dass es gleich groß und gleicher Art bleibt, ob man nur eine mechanische Vereinigung der Reize zu einem Bilde, einem materiellen Zentrum annimmt oder nicht. Wenn eine Synthesis möglich sei, bleibt ein Rätsel. Ja, man hat sogar den Grund anzunehmen, dass die ganze Annahme einer Entstehung des einheitlichen psychischen Bildes aus den vielen einzelnen Reizen eine unzulängliche Vorstellungsweise sei, mit der wir uns begnügen müssen. Also das ist jetzt sozusagen die Antwort von Meinert und der Richtung der Psychologie ohne Seele gewesen. Und jetzt möchte ich sozusagen ein kurzes Fazit ziehen. Wie die gegenwärtige Diskussion in der Philosophie des Geistes zeigt, sind die Standpunkte Hirtels und Meinerts noch immer gleichermaßen aktuell. Die bisherige Beurteilung von Hirtels Rektoratsrede war von einem starken Schwarz-Weiß-Denken geprägt, Karl Rotschow stellte die Rede in den Kontext des Konfliktes zwischen Hirtl und Ernst Wilhelm Brücke. Die Annahme Hirtl habe sich mit einer Kritik am Materialismus auch gegen die moderne Naturwissenschaft gerichtet, ist ein unbegründetes Vorurteil. Rotschow behauptete gar, sie führt die naturwissenschaftliche Auffassung und Methode nach Hirtl zur falschen Lebensforschung, zur schlechten Physiologie, zum Verfall der Moral, zur Gefahr für die Religion und zur Bedrohung der Könige. Man sieht, welche Folgen von dem Siege der Naturwissenschaften erwartet wurden. Auf den einen Fortschritt für die Medizin, eine Lösung der sozialen Frage, auf den anderen Verlust der höchsten Güter der Nation. Und ganz zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen ganz kurzen Ausblick geben, wo jetzt sozusagen Hirtl und Meinert in der aktuellen Debatte zur künstlichen Intelligenz eingeordnet werden können. Also wir können hier den Unterschied zwischen schwacher und starker KI einführen. Also eine schwache KI ist ein System, das menschenähnliche Intelligenz simuliert, aber kein echtes Verständnis oder Bewusstsein hat. Starke KI verfügt über eine echte menschenähnliche Intelligenz. Damit möglicherweise auch über die Fähigkeit zu Bewusstsein und zu Verständnis. Also hier habe ich nochmal das Konzept der starken KI aufgeblendet. Und Hirtl würde wohl sagen, dass kognitive Fähigkeiten wie Problemlösen, abstraktes Denken, Lernfähigkeit, Verständnis und Anpassung an neue Situationen niemals von einem Computer bewerkstelligt werden können. Eine künstliche Intelligenz kann zwar Probleme lösen, die Probleme werden aber nicht bewusst erlebt, würde Hirtl sagen. Man könnte diese Frage zusammenfassen: Versteht mein Computer, was er tut? Allerdings könnte die Antwort Meinerts folgendermaßen lauten: Ist es denn überhaupt wichtig, das Rätsel des Bewusstseins zu lösen? Also im Sinne von Friedrich Albert Lange, die Frage, ich lese das nochmal kurz vor: Wenn eine Synthesis möglich sei, bleibt ein Rätsel. Ja, man hat sogar Grund anzunehmen, dass die ganze Annahme einer Entstehung des einheitlichen psychischen Bildes aus den vielen einzelnen Reizen eine unzulängliche Vorstellungsweise sei, mit der wir uns begnügen müssen. Also das heißt sozusagen, Meinert und Friedrich Albert Lange würden sagen, dass es gar nicht notwendig ist, das Problem des Bewusstseins zu lösen, sondern wenn eine Maschine sozusagen intelligente Leistungen in gleicher Art und Weise ausführen kann, wie ein bewusstes Denken, dann müssen wir sie in gleicher Art und Weise auch als eine höhere KI behandeln. Und hier stellen sich natürlich dann auch ethische Fragen, inwiefern wir dann zum Beispiel KI-gesteuerten Maschinen Verantwortung zusprechen müssen. Also kurz zusammengefasst könnte man Meinerts Standpunkt zusammenfassen: Muss eine KI tatsächlich verstehen, was sie tut, statt nur komplizierte Algorithmen auszuführen? Und mit diesen vielen Fragen möchte ich Sie sozusagen vielleicht in die anschließende Diskussion dann entlassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen herzlichen Dank für den durchaus auch anspruchsvollen Vortrag. Und danke auch, also jetzt ganz privat sage ich das, für die letzten zwei Folien, die Einordnung mir ein wenig erleichtert haben. Ich bitte um Fragen. Vielleicht kann ich einmal den Punkt, Materialismus ist vorgekommen, Materialismus als Weltanschauung und Materialismus als Forschungsmethode. Materialismus als Weltanschauung heißt de facto, alles ist Materie und über Materie hinaus gibt es nichts. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und hierzu widerspricht dieser Position.
Also ich würde sagen, wie ich das kurz zu erläutern versucht habe, dass die Mehrzahl der damaligen Naturwissenschaftler sozusagen auf den Standpunkt Immanuel Kant gestellt haben, dass die materialistische Forschung sozusagen sich aus den Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis, also kurz zusammengefasst, könnte man sagen, es ist zwar eine Forschungsmethode, aber keine Weltanschauung, wie Rokitansky das dann im Sinne Kants zusammengefasst hat. Also das heißt dann, dass wir keine Gewissheit haben, im Bereich des Dinges an sich davon auszugehen, dass der Materialismus tatsächlich zutreffen könnte. Also.
Und auf die Hirnforschung übertragen würde das bedeuten, dass die einen sagen, es gibt nur materialistisches, anatomisches, das man analysieren kann. Und Hirtl sagt, es gibt darüber hinaus auch noch so etwas wie Bewusstsein oder Geist.
Vor allem oder bei Hirtl kommt die Seele hinzu und, Seele. Und ein einheitsstiftendes Vermögen, wie das Ich oder das Selbst, das sozusagen dafür sorgt, dass die einzelnen Empfindungen geordnet werden und ein Ganzes ergeben.
Aber das wären einmal die Gegenpositionen.
Genau, ja, so. Und das ist bis heute ein Thema, ob man Bewusstsein sozusagen naturalisieren kann oder ob wir sowas dem Bewusstsein eigene Eigenschaften zusprechen müssen. Also das Gerichtetsein ist sozusagen immer eine Intentionalität, ist in der modernen Debatte eine Eigenschaft, die psychischen Phänomenen eigen sein sollte und die sozusagen niemals materialisiert werden könnten.
Und das ließe sich auf diese Debatte zwischen schwacher Intelligenz und starker Intelligenz heute praktisch übertragen. Das ist dasselbe, im Kern dasselbe Gegensatz an Anschauungen, oder?
Ja, ich würde schon sagen, also ich würde sagen, dass diese Debatte zwischen Hirtl und Meinert sich bis in die heutige Zeit fortsetzt und viele der Argumente sozusagen von damals heute noch Bedeutung haben und mehr beachtet werden sollten. Also auf die Intentionalität kommt Hirtl zum Beispiel nicht zu sprechen, weil das wäre auch so ein weiterer Ansatzpunkt, um psychisches und physisches zu unterscheiden. Also bei Hirtl ist mehr eben von Kant beeinflusst das einheitsstiftende Vermögen des Bewusstseins, das er stärker in den Fokus rückt.